Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Liebe Geschwister, der Text für heute Morgen steht in Hebräer 2, die Verse 14 bis 15. Dort schreibt uns der unbekannte Autor: Weil diese Kinder Menschen von Fleisch und Blut sind, wurde der Sohn ein Mensch wie sie, um durch seinen Tod den zu vernichten, der über den Tod verfügt, nämlich den Teufel. So hat er die Menschen befreit, die durch ihre Angst vor dem Tod das ganze Leben lang Sklaven gewesen sind. Liebe Geschwister, wir befinden uns in unserer Predigtreihe immer noch im Überabschnitt Kapitel 2, Verse 10 bis 18. In diesem Teil begründet der Autor das Leiden Christi. Er macht deutlich, wieso der ewige Sohn Gottes dieses Leiden zu erdulden hatte. Dieses Leiden, das in der Krippe, ja man kann sagen in der Empfängnis begann und am Kreuz endete. Heute kommt der Autor da ausdrücklich auf die Menschwerdung des Sohnes zu sprechen. Art, Ziele und Wirkung der Menschwerdung des Sohnes Gottes, so lautet heute Morgen unser Thema. Und wir steigen gleich ein, kommen zum ersten Predigtpunkt. Erstens, in seiner Menschwerdung kam der Sohn in unseren von Gott entfremdeten Zustand hinein. In seiner Menschwerdung kam der Sohn in unseren von Gott entfremdeten Zustand hinein. Lesen wir noch einmal den ersten Teil von Vers 14. Dort sagt er: Weil diese Kinder Menschen von Fleisch und Blut sind, wurde der Sohn ein Mensch wie sie. Die Formulierung hier am Anfang dieses Verses weist auf die Verse 11 bis 13 zurück. Oder genauer auf Vers 13. Dort zitierte der Autor den Propheten Jesaja. Jesaja 8, Vers 17, dort steht: Hier bin ich mit den Kindern, die Gott mir gegeben hat. Und der Autor, wir hatten das letztes Mal gesehen, bezog diese Verse des Propheten auf den Sohn. Er bezog sie auf Jesus Christus und auf sein Verhältnis zum erwählten Volk, auf sein Verhältnis zur Gemeinde. Der Verfasser machte dort deutlich: Der Sohn selbst ist es, der hier durch Jesaja zu seiner Gemeinde spricht. Er wendet sich mit diesen Worten an sein Volk. Er sagt ihnen mit diesen Worten seine unverbrüchliche Solidarität. Und vor diesem Hintergrund ist deutlich, wer hier in Vers 14 mit den Kindern gemeint ist. Es ist das Volk Gottes, dieses eine erwählte Volk Gottes aller Zeitalter. Oder wie es der Autor in Vers 16 sagt, es sind die Nachkommen Abrahams, des Vaters aller Glaubenden. Wegen dieser besonderen Personengruppe wurde der Sohn Mensch. Er wurde Mensch, weil sie Menschen von Fleisch und Blut sind. So ist hier die Aussage in Vers 14. Doch was heißt das nun? Was hat der Autor hier vor Augen, wenn er vom Menschsein spricht? Ja, genauer, wenn er davon spricht, dass seine Kinder Menschen von Fleisch und Blut sind. Nun, der Autor spricht hier ganz offensichtlich von der gefallenen menschlichen Natur, von dem Menschen nach dem Sündenfall, wie sie uns die Bibel vielerorts schildert. Es ist der Mensch gemeint, dem Gott die Sünde Adams zugerechnet hat. Der Mensch, der dem Tod verfallen ist, der als Sterbender lebt und zuletzt ganz gewiss auch sterben wird, der den Tod als gerechten Lohn für die Sünde erfährt, ja, und dessen Leben schon vor dem eigentlichen Sterben ständig vom Tod bedroht ist, durch Krankheit, durch Unfälle, durch Naturkatastrophen. Es ist der Mensch, der dazu neigt, Gott und den Nächsten zu hassen, der wiederkehrend seinen Mitmenschen Böses antut, sei es in Gedanken, sei es in Worten, sei es in Werken, mal durch Zulassung, mal durch Unterlassung, mal durch aktives Tun. Der Mensch, der mitunter humanistisch oder religiös daherkommt, sodass er formal Gutes vollbringt, und sich regelmäßig ja mit seinem Humanismus oder seiner Religiosität vor Gott rühmt und der mit seinem Verhalten einen Anspruch gegenüber Gott zu begründen sucht, obwohl er doch selbst ein Sünder ist, wenn auch seine Sünde nicht so offensichtlich ist wie bei anderen Menschen. Ja, selbst wenn er sich nicht mit seinem Werk vor Gott rühmen sollte. Nein, für alle Menschen gelten die Worte des Paulus aus Römer 3. Kein Mensch kann vor Gott als gerecht bestehen. Kein Mensch hat Einsicht und fragt nach Gottes Willen. Alle haben den rechten Weg verlassen. Verdorben sind sie alle ausnahmslos. Niemand ist da, der Gutes tut, nicht einer. Ihre Worte bringen Tod und Verderben. Von ihren Lippen kommen böse Lügen. Tödlich wie Natterngift sind ihre Reden. Nur Fluch und Drohung quillt aus ihrem Mund. Rücksichtslos opfern sie Menschenleben, wo sie gehen, hinterlassen sie Trümmer und Elend. Was zum Frieden führt, ist ihnen unbekannt. Sie wissen nichts von Gottes Furcht. Der Mensch wurde mit seinem Stammvater Adam aus der Gemeinschaft Gottes verstoßen. Seit Adam kommen alle Menschen getrennt von Gott zur Welt, finden sich wie Adam, ja, in der Gottesferne wieder, in einem von Gott entfremdeten Zustand, ohne Zugang zum wahren Leben, ohne Zugang zu Gott. Dieser Mensch ist auf sich gestellt, verloren und gottfeind. Liebe Geschwister, das ist es, was der Autor hier vor Augen hat, wenn er vom Menschen spricht. Vom Menschsein seiner Brüder und Schwestern, seiner Geschwister, denen sich der Sohn aufs Engste verbunden weiß. Ja, so eng, dass er nicht davor zurückschreckt, selbst Mensch zu werden. Selbst in diesem gerade beschriebenen Zustand des Menschen, den Zustand des gefallenen Menschen hineinzukommen. Verstehen wir, der ewige Sohn Gottes ging in unseren von Gott entfremdeten Zustand ein. Er ging ein in unsere Natur, die gesündigt hat, freiwillig aus eigenem Entschluss. Er ging ein in diese menschliche Existenz, die Gott feindlich gegenübersteht und ihm verhasst ist, die ständig auf die Sünde sinnt und zur Tatsünde hinzieht, ja, die unter der Herrschaft des Todes steht. Ja, er, das Leben, kommt hinein in diesen gefallenen Zustand des Todes, tritt ein, tritt über in unsere menschliche Existenz, nimmt diese Natur an, die allen menschlichen Kindern gemeinsam ist, wurde ein wirklicher Mensch. Dabei gab er aber sein Gottsein nicht auf, auch wurde er nicht zum Sünder. Aber er kam eben nicht auf neutralem Boden in die menschliche Existenz, sondern er kam in die von Gott entfremdete, sündige Natur. Ja, anders als Adam wurde er nicht im Bild Gottes geschaffen. Von Adam heißt es in der Antwort zur sechsten Frage des Heidelbergers, Gott hat den Menschen gut und nach seinem Ebenbild geschaffen, das heißt in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit, auf dass er Gott erkenne, ihn von Herzen liebe und in ewiger Seligkeit mit ihm lebe, ihn zu loben und zu preisen. Der Sohn hatte andere Startbedingungen. Er kommt in die gefallene menschliche Existenz hinein. Die Voraussetzungen sind andere. Denken wir an zwei Fußballmannschaften. Adam begann sein Spiel, wenn wir so wollen, bei 0:0. Der Sohn beginnt dieses Spiel, da steht schon 5:0 für den anderen. Oder denken wir an zwei Schwimmer. Adam trüge in diesem Bild einen hauteng in den Wasserwiderstand reduzierenden Schwimmanzug. Der Sohn aber trüge eine schwere Bleiweste, die ihn beständig nach unten zieht. Ja, Adam genoss vor dem Sündenfall eine komfortable Situation. Er genoss diesen glücklichen Urzustand. Der Sohn hingegen kam in ja, unsere gefallene menschliche Existenz hinein, in unsere Verlorenheit, in unseren Dreck. Oder wie Luther es einmal auf den Punkt bringt, Gott ist bei uns, im Schlamm und in der Arbeit, dass ihm die Haut raucht. Immanuel, Gott ist mit uns. Er kommt in unsere gefallene, von Gott entfremdete Situation hinein. Er wird ein Mensch wie wir. Wird seinen Brüdern und Schwestern in jeder Beziehung gleich. Kommt in unsere Bedingungen hinein, unsere Umstände hinein. Und dies alles fiel ihm alles andere als leicht, auch wenn er Gott war. Diese Menschwerdung des Sohnes war eben keine Spiegelfechterei. Nein, er ließ sich die Sünde Adams zurechnen. Er trug den Zorn Gottes über die Sünde. Er wurde in allen Stücken versucht. Denken wir an die Begegnung mit dem Teufel in der Wüste oder an den Gebetskampf im Garten Gethsemane, wo er in seiner Angst sogar Stütze und Trost bei den Jüngern sucht. Wieder und wieder sah er sich schweren Anfechtungen gegenüber. Anfechtungen, die geeignet waren, ihn vom Gotteswillen abzuziehen, Gott ungehorsam zu werden. Eine Situation, die uns sehr vertraut sein müsste. Liebe Geschwister, der Sohn kam in seiner Menschwerdung in unseren von Gott entfremdeten Zustand hinein. Das ist das Erste, was der Autor hier seinen Hörern mitgibt. Er sagt hier Wesentliches über diese Art dieses Vorgangs, ja, dieses größten aller Wunder. Um dem Textverlauf nicht vorzugreifen, verschieben wir die Anwendung dieser Aussage auf später. Stattdessen wollen wir gleich zur zweiten Aussage des Textes übergehen. Art, Ziele und Wirkung der Menschwerdung des Sohnes Gottes, Punkt 2 heute Morgen. Mit seiner Menschwerdung hat der Sohn dem Teufel die Macht über uns genommen. Ich lese uns noch einmal die Verse 14 und 15. Dort heißt es, weil diese Kinder Menschen von Fleisch und Blut sind, wurde der Sohn ein Mensch wie sie, um durch seinen Tod den zu vernichten, der über den Tod verfügt, nämlich den Teufel. So hat er die Menschen befreit, die durch ihre Angst vor dem Tod das ganze Leben lang Sklaven gewesen sind. Nachdem die Art der Menschwerdung geklärt ist, geht es jetzt um deren Ziele. Der Autor nennt in unserem Text zwei Zielsetzungen dieser Menschwerdung des Sohnes. Zwei Zielsetzungen, die in engster Verbindung zueinander stehen. Hier soll es zunächst um die erste gehen, die der Autor angibt. Er nennt sie am Ende von Vers 14 und zu Beginn von Vers 15. Der Sohn wurde Mensch, um den zu vernichten, der über den Tod verfügt, nämlich den Teufel. Und er hat auf diese Weise oder so die Menschen befreit. Es ging in der Menschwerdung des Sohnes um die Entmachtung des Teufels. Oder wie es eben hier heißt, um dessen Vernichtung. Und damit verbunden um die Befreiung des Menschen. Freilich nicht um die Befreiung des Menschen im Allgemeinen. Nein, auch hier ist das Volk Gottes im Blick. Um dieses Volk zu befreien, wurde der Sohn Mensch. Der Autor zeichnet hier ein bemerkenswertes Bild vom Teufel. Es ist das Bild des Tyrannen, der die Menschen mit Hilfe des Todes in Gefangenschaft hält. Er nennt ihn den, der über den Tod verfügt, der die Macht über den Tod hat. Aber wie ist das hier gemeint? In welcher Weise verfügt der Teufel denn über den Tod? Gedacht ist wahrscheinlich an 1. Mose 3, an den Sündenfall. Dort war es der Teufel, der den Menschen zur Sünde verführte, ihn unter die Sünde brachte. Der Mensch war daran nicht unschuldig, sicher nicht. Aber der Satan hatte maßgeblichen Anteil an diesem Fall des Menschen. Er wirkte entschieden und tatkräftig mit, dass der Mensch zum Sünder wurde. Dass er in diesen von Gott entfremdeten Zustand geriet, dem Tod verfiel, dem Geistlichen, dem Leiblichen und dem Ewigen. Denn es war ja dieses Gebot, das dort gebrochen wurde. Gott hatte gesagt, du darfst von allen Bäumen des Gartens essen, nur nicht vom Baum der Erkenntnis, sonst musst du sterben. Also der Teufel verführte den Menschen zur Sünde und führte ihn damit in den Tod. Zunächst in den geistlichen, später auch in den leiblichen und, ja, wenn es nach ihm ging, auch in den ewigen Tod. Sowohl Sünde als auch Tod sind aus Ängste mit diesem Tyrannen verbunden. Denn das Geschehen aus dem Garten Eden war kein einmaliges. Im Gegenteil, der Teufel verführt unentwegt Menschen zur Sünde, um sie zu töten. Er wirkt beständig darauf hin, Menschen möglichst den ewigen Tod zu bringen. Durch die Sünde eben. Paulus macht diesen Zusammenhang im 1. Korintherbrief deutlich. Da schreibt er in 1. 1. Korinther 15, Vers 56, die Macht des Todes kommt von der Sünde. Die Sünde aber hat ihre Kraft aus dem Gesetz. Der Mensch ist durch den Teufel zum Sünder geworden. Nochmal, nicht ohne eigene Schuld, aber der Teufel half hier kräftig mit. Der Mensch ist Sünder und damit geistlich tot. Und als solcher ist er unfähig, Gott zu gefallen. Er ist völlig verkehrt. Er ist so verkehrt, dass ihm das gute Gesetz Gottes ja letztlich zum Schaden ist, weil ihm nur Sünde hervorruft, eine Verstärkung des Sündigens, ja ihn zum Sündigen aufstachelt. Und am Ende steht wiederum der Tod. Nach dem Geistlichen der Leibliche und im Anschluss an das jüngste Gericht der Ewige. Der Teufel brachte dem Menschen den Tod, indem er ihn zur Sünde verführt hat. Dies meint der Autor wohl, wenn er ihm die Macht des Todes zugesteht, wenn er ihm von ihm sagt, dass der Teufel über den Tod verfügt. Und diesen Tyrannen wollte der Sohn mit seiner Menschwerdung entmachten. Der Sohn wurde Mensch, um dem Teufel diese Verfügungsgewalt zu nehmen. Ja, er kam als ein Mensch, um seine Menschen aus dessen Herrschaft zu erlösen. Und wie tat er das? Auch dies sagt uns der Autor in seinem Text. Er tat es durch seinen Tod. Oder anders ausgedrückt, durch sein stellvertretendes Opfer, mit dem er die Sünden seines Volkes wirksam gesühnt hat. Ja, dieses wirksame Opfer war ihm möglich, weil er als Mensch Gott alle Zeit gehorsam war. Aber hören wir, als ein Mensch, wie wir diesen oben beschrieben hatten, als ein Mensch von Fleisch und Blut, als ein Mensch in diesem von Gott entfremdeten Zustand. Anders als wir ließ er sich eben nicht von der gefallenen Natur beherrschen. Im Gegenteil, er nahm diesen Zustand Adams an, um über ihn zu herrschen. Er kam nicht, um der Sünde nachzugeben. Er kam, um die Sünde zur Strecke zu bringen, um die menschliche Natur von der Sünde zu befreien. Hineingestellt in diesen Kampf zwischen Geist und Fleisch, verhielt er sich alles andere als wehrlos. Anders als wir ließ er sich nicht in die Gefangenschaft der Sünde führen. In jedem Moment seines Lebens war er Gott gehorsam, von der Empfängnis bis zum letzten Atemzug. Anders als wir gab er dem Ziehen der Sünde nicht nach. Er widerstand ihrem Sog, rang sich durch die Nachteile der menschlichen Natur hindurch und starb stellvertretend für seine Brüder und Schwestern und befreite sie so aus der Herrschaft des Teufels, dieses Feindes, der ihn durch die Sünde in den Tod gebracht hatte und sie, wenn es nach ihm ginge, im Tod halten wollte. Ja, der Sohn hat mit seiner Menschwerdung dem Teufel die Macht entrissen, das ist wahr. Aber wichtig ist, dass auch hier der Grundsatz gilt, schon jetzt, aber noch nicht. Ja, das Reich Gottes ist noch nicht in voller Gänze sichtbar. Es gelten hier die Worte des Paulus aus Römer 8, Vers 23. Wir warten sehnsüchtig auf die volle Verwirklichung dessen, was Gott uns als seinen Kindern zugedacht hat, dass unser Leib von der Vergänglichkeit erlöst wird. Wir sind gerettet, aber noch ist alles Hoffnung. Eine Hoffnung, die schon sichtbar erfüllt ist, ist keine Hoffnung. Ich kann nicht erhoffen, was ich vor Augen habe. Wenn wir aber auf das hoffen, das wir noch nicht sehen können, heißt das, dass wir beharrlich danach Ausschau halten. Und so gilt auch hier, was uns der Autor in diesen Versen zusagt, das haben wir aktuell nur im Glauben. Auch wir müssen noch den leiblichen Tod leiden und müssen weiterhin in unserem gefallenen Zustand einhergehen, als Heilige und Sünder zugleich. Aber dennoch, wir dürfen wissen, dass Christus den Feind entmachtet hat. Wir stehen nicht mehr unter seiner Herrschaft. Auch stehen wir nicht mehr unter Gottes Zorn. Nein, Gott ist uns gut. Er sieht uns in seinem Sohn Jesus Christus. Er blickt uns voller Freude an. Und er liebt uns. Auch, ja auch dann, wenn wir aus diesem Leben scheiden müssen oder wenn uns Schmerzen quälen. Liebe Geschwister, der Sohn hat dem Teufel die Macht über uns genommen. Das war die erste Zielsetzung seiner Menschwerdung. Eng damit verknüpft ist eine weitere, die wir uns zuletzt noch ansehen wollen. Art, Ziele und Wirkung der Menschwerdung des Sohnes Gottes, Punkt 3 heute Morgen. Seit seiner Menschwerdung müssen uns Gedanken an unseren Tod nicht mehr lähmen. Ich lese uns ein letztes Mal Vers 15. Dort schreibt der Autor: So hat er die Menschen befreit, die durch ihre Angst vor dem Tod das ganze Leben lang Sklaven gewesen sind. Hier ist von einer weiteren Zielsetzung der Menschwerdung des Sohnes die Rede. Eine Zielsetzung, die sehr eng mit der eben betrachteten zusammenhängt. Dort ging es um die Entmachtung des Teufels, dieses Feindes, der dem Menschen durch die Sünde den Tod bringt. Und hier ist nun erneut der Tod im Blick. Aber genauer, hier geht es um die Angst vor diesem Tod, die Angst vor dem Sterben. Ja, diese Angst, die uns lähmt, die uns zu paralysieren vermag. Und liebe Geschwister, diese Angst ist weit verbreitet. Auch wenn viele dies vielleicht nicht offen eingestehen mögen. William W. Somerset Maugham brachte diese Angst in einer Kurzgeschichte zum Ausdruck. Sie heißt Samara. Dort schreibt er: Einst viele, viele Jahre ist es her, lebte in Bagdad ein Händler. Der trug seinem Diener auf, nach dem Markt zu gehen, damit er Waren einkaufe. Als nun der Händler zurückkehrte, war er bleich und verstört und seine Hände zitterten. Er sagte: Herr, als ich für euch auf dem Markt war, damit ich Waren kaufe, da spürte ich plötzlich den Blick eines Fremden. Und als ich mich umwandte, sah ich in der Menge den Tod. Mit schwarzen Augen sah sie mich an und mit einer furchtbaren Geste zeigte sie auf mich. O Herr, leihe mir dein Pferd. So schnell ich kann, will ich nach Samara eilen. Dort wird der Tod mich nicht finden. Und so kann ich meinem Schicksal entfliehen. Der Händler gab dem Diener das Pferd und dieser schwang sich in den Sattel, riss an den Zügeln und schlug dem Pferd die Fersen in die Flanken und den spritzenden Sand unter den Hufen galoppierte er die Straße hinab, die nach Samara führt. Nun ging der Händler selbst auf den Marktplatz. Und als er dort ankam, sah er den Tod zwischen den Menschen stehen und er sprach sie an. Er sagte: Warum machtest du jene furchtbare Geste gegen meinen Diener heute Morgen? Der Tod antwortete: Ich habe nichts dergleichen getan. Ich war überrascht, ihn hier zu sehen auf dem Markt in Bagdad, wo ich doch eine Verabredung habe mit ihm heute Nacht in Samara. Das macht es deutlich. Ja, Angst vor dem Tod gehört seit dem Sündenfall zum menschlichen Dasein dazu. Angst vor dem Tod und auch vor dem eigentlichen Sterbeprozess. Dass dort Ängste bestehen, macht ja auch die Verdrängung dieses Themas deutlich. Wir gehen den Themen Tod und Sterben normalerweise aus dem Weg, machen um diese Themen gerne einen Bogen. Und offensichtlich nicht nur wir. Tod und Sterben sind Themenkomplexe, mit denen man jede Unterhaltung abrupt beenden kann. Wenn man diese Themen häufiger anschneidet, reduzieren sich die sozialen Kontakte. Und es ist so, gestorben wird ja sehr, sehr häufig im Krankenhaus. Tod und Sterben machen uns Angst, können uns geradezu lähmen. Und ich bin sicher, viele von uns kennen diese Angst, haben diese Angst vielleicht schon einmal gefühlt. Ja, sei es bei der Mitteilung eines auffälligen medizinischen Befunds oder bei der Konfrontation mit der Erkrankung anderer Menschen. Vielleicht auch in einer brenzligen Verkehrssituation, im Auto oder im Flugzeug oder vielleicht im Krieg. Doch was ist es, was wir fürchten, wenn wir uns vor dem Sterben fürchten? Robert Neal nennt hier drei Aspekte, die Menschen gemeinhin ja Angst machen oder die es ihnen schwer machen, den Tod zu akzeptieren. Er sagt, erstens ist es der Verlust der Kontrolle den Menschen fürchten. Ja, Menschen haben gerne das Heft in der Hand. Und wenn wir sterben, wird das wahrscheinlich anders sein. Wer stirbt, ist regelmäßig hilflos. Ja, einem Sterbenden entgleiten die Dinge. Er verliert die Kontrolle. Ganz ähnlich wie ein neugeborenes Kind hilflos ist, ist ein sterbender Mensch hilflos. Ja, und vor dieser Hilflosigkeit haben wir Angst. Das wollen wir nicht. Zweitens sagt er, fürchten Menschen die Unvollendung oder ja, die Endgültigkeit des Todes. Ja, der Tod ist im wahrsten Sinne des Wortes final. Der Tod konfrontiert uns mit dem Ende. Ja, der Tod kommt uns vor wie eine Tür, die für immer geschlossen wird. Wie die letzte Seite eines Buches, das nach dem Lesen nie wieder zur Hand genommen wird. Wenn wir sterben, werden wir einige Dinge unerledigt zurücklassen müssen. Und diese Endgültigkeit, er macht uns zu schaffen. Und drittens nennt Neil dann noch die Angst vor der Trennung von unseren Liebsten. Wir lieben unsere Familien und wir möchten sie, das ist verständlich, nicht verlassen. Insbesondere auch dann, wenn sie uns noch brauchen. Wir haben selbst auch Angst, ohne sie zu sein. Die Sterbeforscherin Elisabeth Kübler-Ross fügt noch ein weiteres angstlösendes Moment hinzu. Sie nennt die Angst vor der gänzlich unvertrauten Situation des Sterbens. Ja, wir sind mit dem Tod, wir sind mit dem Sterben normalerweise unvertraut. Ganz verständlicherweise. Es kann sein, dass wir mal jemanden beim Sterben begleitet haben, aber wir selbst sind noch nicht gestorben. Denn wir werden erst wissen, wie es ist, wenn wir selbst in dieser Situation gewesen sind. Also eine gewisse Unvertrautheit mit dem Sterben bleibt. Und eines kann man sicherlich noch hinzufügen, dass man auch Angst vor dem Sterben haben kann, weil man eben entweder nicht weiß, ja, was nach dem Tod kommt, oder weil man den Zorn Gottes fürchtet. Ja, das könnte man sagen, sind wohl so die Dinge, ja, warum Menschen vor dem Tod Angst haben. Also wir Menschen haben gemeinhin Angst vor dem Tod. Das gehört zum Sündenfall, zum menschlichen Dasein hinzu. Doch der Sohn wurde eben Mensch, um uns von dieser Angst zu erlösen. Ja, so schreibt es der Autor hierher. Er kam, um seine Gemeinde aus der sklavischen Furcht vor dem Tod zu befreien. Nun fragen wir, wie? Dadurch, dass er den Tod entmachtet hat. Er hat das Problem der Sünde gelöst. Christen ist die Schuld vergeben. Sie müssen den leiblichen Tod nicht mehr als Vorstufe des ewigen Todes fürchten. Der Tod hat im eigentlichen Sinn keine Macht mehr über sie. Ja, denken wir nochmal, 1. Korinther 15, 56, 57, die Macht des Todes kommt von der Sünde, in Klammern, Christen ist die Sünde vergeben. Und weiter, die Sünde hat ihre Kraft aus dem Gesetz, wieder in Klammern, Christen haben mit dem Gesetz als Sollordnung nichts mehr zu tun. Und weil dem so ist, fügt er dann in Vers 57 an, Dank sei Gott, dass er uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, den Sieg geschenkt hat. Aber auch hier gilt, jetzt und noch nicht. Noch leben wir im Glauben. Noch müssen auch wir sterben. Und es ist so, noch werden auch wir noch Angst vor dem Tod haben. Aber diese Angst muss uns jetzt nicht mehr lähmen. Ja, diese Angst kann uns nicht mehr dauerhaft einschüchtern. Denn wir dürfen wissen, nach dem Tod sind wir bei Christus selbst, in seiner Gemeinschaft. Und wir wissen, dass uns nichts und niemand aus dieser Gemeinschaft reißen kann. Römer 8, ich bin ganz sicher, dass uns nichts von seiner Liebe trennen kann. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen noch andere gottfeindliche Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Himmel noch Hölle. Nichts in der ganzen Welt kann uns jemals trennen von der Liebe Gottes, die uns verbirgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Ich komme zum Schluss. Liebe Geschwister, für die Hebräer wird dieser Textabschnitt hier sehr, sehr tröstlich gewesen sein. Denn die hatten wahrscheinlich große Angst. Angst vor den sich abzeichnenden Verfolgungen. Ja, Angst vor dem Tod. Und sie standen in dieser großen Gefahr, sich durch den Tod einschüchtern zu lassen. Das Bekenntnis zu Christus aufzugeben, um das Leben, das leibliche Leben davonzutragen. Und ihnen stellt der Autor hier vor Augen, was Christus in seiner Menschwerdung für sie getan hat, was er auf sich nahm, um sie zu befreien. Und was er mit dieser wunderbaren Rettungsaktion bewirkt hat. Ihr Feind, der Teufel, der gerade dabei war, ihnen zuzusetzen, der wurde entmachtet. Ja, im Letzten hatte er, trotz seines Wütens, keine Macht mehr über sie. Auch wenn er beharrlich so tat, als wäre dem nicht so. Nein, der Sohn hat ihn entmachtet. Und darum mussten sie den Tod auch im Letzten nicht mehr fürchten. Denn hinter dem Vorhang, der sichtbare und unsichtbare Welt trennt, würde Christus auf sie warten, wenn sie ihr Leben lassen müssen. Gott gebe auch uns, dass wir im Glauben wandeln und aus den Zusagen seines Wortes leben. Ihm sei alle Ehre. Amen. Wir singen das nächste Lied. Lied Nummer 334. Die Sünden sind vergeben.